Fantasy. Willkommen bei All About Telemedizin, der Podcast mit Jan Zengel.
Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des neuen Live-Talk- und Podcast-Formats All About Telemedizin. Das Jahr 2023 neigt sich dem Ende entgegen und daher ist es wie so häufig Zeit, Bilanz zu ziehen. Wir wollen heute einmal zurückblicken auf das Telemedizinjahr 2023. Was ist passiert? Was ist aber vielleicht auch nicht passiert? Ja, also was haben wir uns alle vorgenommen? Was hat sich der Gesetzgeber vorgenommen? Und wir wollen auch gleichzeitig einen Ausblick auf das Jahr 2024 wagen. Ich habe mir für die Diskussion heute zwei wundervolle Gäste dazu geholt, die auf Basis ihrer aktuellen Positionen und Verantwortlichkeiten, die sie betreiben, einen sehr breiten Einblick haben, an unterschiedliche Bereiche des Gesundheitswesens. Herzlich willkommen an Luisa Wasilewski und an Matthias Steinberger an dieser Stelle. Und wir wollen vor allen Dingen natürlich auch mit euch diskutieren und ins Gespräch kommen, möglichst breites Bild bekommen und den Themen, den Markt, den Digital Health Markt da draußen beschäftigen. Das heißt, ihr könnt direkt über die Kommentare eure Fragen oder Anmerkungen schreiben. Und wir haben heute auch ein Mentimeter dabei. Das heißt, wir werden immer mal wieder euch die Möglichkeit geben, auch über Umfragen ein Stimmungsbild zu erzeugen, was gleichzeitig wieder Impulse gibt für uns hier in der Diskussion. Und da werden wir dann, wenn es dann soweit ist, nachher nochmal genauer eingehen. Und ich melde mich hier heute aus dem sehr verschneiten Rostock mit viel Neuschnee, also pünktlich zum Nikolaus, und hoffe auch, dass ihr heute alle eine schöne Überraschung bei euch in euren Stiefel hattet, und freue mich jetzt auf die vor uns liegende Session. Luisa, wir kennen uns schon eine ganze Weile. Du bist auch schon viele Jahre im Digital Health Umfeld unterwegs. Für alle, die dich noch nicht kennen, würde ich dich bitten, nochmal kurz vielleicht was zu dir zu sagen und auch einen Einblick zu geben in das, was du persönlich und mit deinem Team auch im Gesundheitswesen machst.
Total gerne. Ich freue mich sehr, Jan, dass ich heute dabei sein darf. Ich bin Luisa Wasilewski, die Geschäftsführerin von Brainwave. Wir sind eine spezialisierte Unternehmensberatung, die sich ausschließlich mit Digital Health auseinandersetzt und sind dafür bekannt, dass wir es schaffen, neue und alte Welt zu verbinden. Also die Innovatoren, die Startups mit den vielleicht etwas langsamen und größeren Unternehmen wie Krankenhäusern, Krankenkassen, Pharmaunternehmen. Und um das tun zu können, beschäftigen wir uns auch eigentlich das ganze Jahr Tag und Nacht mit Trends, Innovationen, den neuesten Geschäftsmodellen. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir heute mal einen Rückblick wagen. Denn wir sind natürlich bei Brainwave auch dabei, gerade unseren Jahresrückblick für 2021 parallel vorzubereiten.
Genau, also ihr macht ja sehr viele auch Reports, gebt immer einen guten Marktüberblick. Und insofern freue ich mich auch wirklich schon mal sehr darauf, von dir heute so einen kleinen Sneak Preview zu bekommen, was dann auch dann am Ende im Brainwave-Jahresfazit stehen wird. Und heute bleibt auch das eine oder andere Thema noch mal ein bisschen tiefer einzutauchen. Matthias, du bist nun mal in unterschiedlichen Communities und Netzwerken unterwegs und hast auch darüber einen sehr breiten Einblick in unterschiedliche Bereiche des Gesundheitswesens. Auch ja, an dich nochmal herzlich willkommen, und stell dich da auch bitte einmal nochmal kurz vor.
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung und hallo zusammen. Matthias Steinberger, mein Name, mittlerweile auch schon seit 2015 im Gesundheitswesen und im Moment in verschiedenen Positionen unterwegs. Zum einen bin ich selbstständiger Berater und unterstütze verschiedene Unternehmen bei Strategie und Business Development rund um verschiedenste Geschäftsmodelle im Gesundheitswesen. Zum anderen bin ich aber auch Gründer vom Health Collective, bin als Partner bei den Healthcare Shapers und bin im Moment jetzt auch Community Manager bei OHA. Da werde ich noch auf LinkedIn ein bisschen mehr dazu sagen die Tage.
Vielen, vielen Dank. Freue ich mich auch nachher noch ein bisschen mehr zu erfahren, was dann eigentlich das Health Collective und die Healthcare Shapers dann genau machen und wie sich vielleicht auch einige der Zuschauerinnen und Zuhörer da perspektivisch mit beteiligen können. Fazit Telemedizin Jahr 2023. Letztes Jahr haben wir uns vor allen Dingen über den Rückzug von Krü und Sava unterhalten. Ja, das war so mal Ende des Jahres 2022 so ein echter Augenschlag und alle haben sich so gefragt, oh, was kommt jetzt eigentlich in 23 auf uns zu? Ja, die Digitalgesetze, Stichwort GDNG, DGG, die standen so in den Startlöchern. Es gab so ein erstes Strategiepapier aus dem BMG. Jetzt 12 Monate später, Luisa, Frage an dich, ja, wie fällt da dein Fazit für das Jahr 2023 aus und wie bewertest du das Jahr auch aus Sicht der Telemedizin?
Mhm. Ja, ich glaube, es war ein sehr bewegtes Jahr, nicht nur in der Telemedizin, eigentlich in der ganzen Welt. Und das war, glaube ich, auch gespürt, also das Jahr ist gestartet mit so, jetzt wird sich total viel bewegen, die Gesetze kommen, es geht alles direkt in die Umsetzung. Dann, naja, ist so ein bisschen auf die Welt passiert und man hat auch dann wirklich spürbar in der Mitte des Jahres gemerkt, dass die Gesetze, wie sie sich entwickeln, wie sie in die Umsetzung kommen, halt doch vielleicht eher wieder normales Tempo annimmt in Deutschland. Und deswegen ist es jetzt auch eigentlich nicht verwunderlich, dass sie noch nicht durch sind. Das war ja eigentlich auch geplant. Und ich muss sagen, ich glaube, es hat sich unheimlich viel zum Positiven verändert. Man darf natürlich, ein Jahr klingt immer so lang, aber wenn man Gesundheit macht und wir alle machen Gesundheit jetzt schon auch ein paar Jährchen, dann weiß man, dass sich in einem Jahr auch nicht alles sofort irgendwie umdrehen kann. Und ich glaube, was wirklich gut dieses Jahr ist, dass diese Gesetze jetzt wirklich kommen, dass beide Gesetze kommen, dass wir die 30%-Regelung endlich jetzt kicken werden, dass die EPA kommt, das E-Rezept kommt. Also es wird ja wirklich viel passieren. Ich glaube, was auch wirklich gut ist für die Umsetzung dieser auf Telemedizin relevanten Themen, ist, dass die Datenschützer auch nicht mehr ganz so viel Durchgriff bekommen werden. Das ist für mich eine sehr gute Entwicklung hier in Deutschland. Und was ich auch sagen muss, was mich total erstaunt hat, dieses Jahr, und Jan, hast du auch einen großen Beitrag mit der OHA dazu geleistet. Ich glaube, es ist nochmal ein ganz neues Kaliber an Kollaborationen und Netzwerken entstanden. Also gerade auch jetzt in der zweiten Jahreshälfte war ich total positiv beeindruckt, wie schnell ihr vorangekommen seid, wie ihr euch mit anderen bestehenden Netzwerken verbindet, auch auf Krankenkassenseite irgendwie das Digitalwerk, das Barcamp, also da ist unheimlich viel passiert. Man merkt, dass nicht nur auf Gesetzesebene was passiert, sondern eben auch aus dem Markt heraus. Und da kommt ja eigentlich so wirklich die Bewegung am Ende her, wenn auch der Markt mitmacht. Und ich glaube, zum Thema Telemedizin ganz speziell, wir alle haben uns, glaube ich, von der romantisierten Vorstellung verabschiedet, dass Telemedizin und die Videosprechstunde als Standalone-Geschäftsmodell jetzt alles verändern wird. Das war, glaube ich, in der Pandemie mal kurzzeitig so ein ganz tolles Gefühl. Und inzwischen haben wir aber auch realisiert, naja, die Videosprechstunde muss ins System eingebettet werden, sie muss in Patientenpfade eingebettet werden. Und ich glaube, da habt ihr mit Arztkonsultation, aber auch viele andere Unternehmen dieses Jahr viel versucht. Es wurden einige Ausschreibungen ausgeschrieben von den Krankenkassen, von KV'en, und ich glaube, das ist der Weg, wirklich integrierte Versorgung über Telemedizin möglich zu machen.
Ja, vielen Dank für deine Einschätzung. Also ist ja auch so mal eine der wesentlichen Weichenstellungen, die über das DGG dann vorgenommen werden, ja, viel stärker in Richtung integrierte Versorgung zu gehen. Ich durfte neulich an einem Workshop mit teilnehmen, wo es auch um digitale Disease Management Programme geht, also auch die Verzahnung dann tatsächlich der einzelnen Komponenten wie DIGA und EPA, Praxisverwaltungssysteme, ja, also wie wir das sozusagen zukünftig hinkriegen. Ich glaube, das sind ganz, ganz dicke Bretter, die wir da noch bohren müssen. Ein wesentlicher Schlüssel dazu sind aber diese Kollaboration und Partnerschaften. Und ich persönlich muss auch sagen, weil du es eben gesagt hast, will ich nochmal hervorheben, diese Kooperation dieser 7 Krankenkassen, wo auch die 3 großen Kassen dazugehören, die sich jetzt also auf dem ganzen Thema E-Health, Digital Health, wirklich zusammengetan haben, Arbeitsgemeinschaften gründen, auch vom wechselseitigen Know-how-Transfer profitieren. Das finde ich persönlich einen Riesenschritt nach vorne, ja. Also auch die Gematik, die sich mit sehr vielen Formaten geöffnet hat, wirklich Nutzerfeedback einholt. Gerade beim E-Messenger sehe ich das gerade sehr, sehr stark, ja, dass man wirklich dort auch in die Praxis geht, Interviews führt mit Praxisinhabern. Also aus meiner Sicht eine ganz andere Qualität, ja, in der Interaktion und auch in der Produktentwicklung. Und ich glaube, diesen Weg konsequent weiterzugehen, das ist mehr als unterstützenswert. Matthias, und du, sag mal, mit diesen Communities, ja, die du gerade angesprochen hast, vielleicht kannst du noch 2, 3 Sätze mehr dazu sagen, was ihr da eigentlich macht. Die sind da wahrscheinlich auch ein Schlüssel dazu, weil ich glaube, wechselseitig die unterschiedlichen Positionen zu verstehen, ja, auch Friktionen rechtzeitig zu erkennen und auch darauf eingehen zu können, ist eine ganz wesentliche Kompetenz, die eigentlich Akteure im Gesundheitswesen zukünftig brauchen werden.
Ich bringe es direkt mal in den Kontext des Jahres. Für mich war es ein Jahr mit vielen Polaritäten, würde ich mal sagen. Auf der einen Seite sieht man irgendwie sehr viele neue Chancen, die sich auftun. Man merkt dann aber auch, es ist Deutschland und es dauert natürlich alles ein bisschen. Gleichzeitig, neben einer Aufbruchsstimmung, merkt man aber auch, dass einige gesagt haben, okay, wir verlassen mal Deutschland, versuchen mal neue Märkte und versuchen uns da vielleicht mal besser einbringen zu können, bis Deutschland soweit ist. Und es ist genau das, was du gerade gesagt hast, Schlüssel. Denn ich glaube, man muss sich jetzt mal zusammentun und muss eben gemeinsam versuchen, neue Modelle in die Umsetzung zu kriegen. Und da ist auch ein bisschen Pioniergeist erforderlich, sonst wird es nichts. Und wie wir alle wissen, muss man in Deutschland auch ein bisschen geduldig sein, wenn man solche Dinge vorantreiben will und tatsächlich realisieren möchte. Und ich denke, das ist echt so ein Blick, den man auf dieses Jahr machen kann und der natürlich auch viel hoffen lässt, was im nächsten Jahr so ansteht.
Also Geduld ist ein gutes Stichwort. Das muss man sich aber auch leisten können. Ja, gerade als mal junges Unternehmen oder Startup ist das momentan sehr, sehr kritisch. Also was wir beobachten ist, und das nehme ich auch aus vielen Gesprächen mit anderen Gründern und Gründerinnen mit, dass die Finanzierungssituation deutlich schwieriger geworden ist. Also wir sehen das auch. Wir haben deutlich weniger Neugründungen. Ich gehe auch davon aus, vielleicht Ausblick auf nächstes Jahr sehen, was dann mal auf der Negativseite steht. Ich denke, wir werden auch mit deutlich mehr Insolvenzen nächstes Jahr rechnen müssen, auch im Bereich Digital Health. Und da ist ja die Frage, wo kommen denn eigentlich die Innovationen dann zukünftig her? Ne? Weil die etablierten Akteure haben natürlich sehr stark damit mit der Regulierung an sich zu kämpfen, ihre Produkte und Leistungen ist mal auf dem Stand der Technik zu halten und an die neuen Regulatoriken anzupassen. Passiert dann Innovation, natürlich häufig in Startups, die es immer schwerer haben. Und du hast es eben angesprochen, da gibt es einige, die sagen, na, ich gehe dann lieber erstmal in die USA, weil da ist es weniger reguliert und einfacher. Da kriege ich auch eher noch Funding, bevor ich mir jetzt in Deutschland die Zähne ausbeiße. Ne? Also das ist für mich auch so ein Thema für 24. Also wie kriegen wir eigentlich mehr Innovationsfreudigkeit wieder hin? Ne? Und wo gibt es möglicherweise auch Töpfe, die wir da noch anzapfen können, die eben nicht VCs oder Family Offices sind, weil da wird auch in 24 das Geld noch nicht so locker sitzen. Lisa, ihr begleitet ja auch Startups im Fundraising, macht ja auch regelmäßig Reports dazu. Also wie ist sozusagen dein Blick da drauf? Ihr habt ja nochmal deutlich größere oder viel mehr Touchpoints eigentlich auf dem Thema.
Ja, absolut, Jan. Ich kann dir da ehrlich gesagt nur zustimmen. Wir haben eigentlich sowas wie eine Funding-Lücke gesehen, auch nicht nur dieses Jahr, auch schon im Jahr davor. Also ich würde sagen, die letzten 18 Monate war es unheimlich schwer für Startups, die noch keine Umsätze oder noch nicht viele Umsätze, noch nicht viele Kunden haben, überhaupt zu raisen. Ich glaube, dass auch viele angehende GründerInnen gar nicht gegründet haben oder einfach die erste, noch nicht einmal die Erstfinanzierung geschafft haben. Und was wir auch gerade sehen ist, dass es auch schwierig ist, wenn man schon weiter ist, eine Series A zu raisen, und eine Series B ist auch schwer zu raisen, weil da wiederum auch gerade in Deutschland keine wirklich Investoren unterwegs sind. Also wir haben viel Seed und Pre-Seed und Early-Stage-Investments, die aber auch nicht investieren wollten die letzten 18 Monate. Und dann haben wir zusätzlich zu diesem Problem auch noch das Problem, dass wenn du eine Series A oder B raisen willst, einfach schlichtweg gar keine Healthcare-Investoren in Deutschland ansässig sind. Und ich glaube, das wird uns noch wirklich in den Schwanz beißen, weil die ganzen Unternehmen, die jetzt nicht gegründet werden, die werden wir in 3 bis 5 Jahren vermissen. Und die Unternehmen, die jetzt pleite gehen, die werden wir auch schon nächstes und übernächstes Jahr vermissen. Und was ich auch beobachte, also ich will jetzt gar nicht so ein super negatives Bild zeichnen, aber es ist schon kritisch, dass auch Fonds sich zurückziehen. Werden auch weniger Healthcare-Funds gegründet, weil die es nicht schaffen, mit der Traction, die sie jetzt, also mit der fehlenden Traction, wieder neue Generation von Funds zu gründen. Und also ich sehe da echt ein Riesenproblem und ich glaube, jedes Startup in Deutschland sollte auch auf europäische und internationale Investoren inzwischen zurückgreifen und proaktiv ansprechen. Was wiederum, was ich schon sagen kann, was ich gesehen habe in den letzten Monaten vor allem, also gerade so Q4, Q3, also zweites Halbjahr, dass zumindest bei Strategen der Geschmack wieder ein bisschen höher gekommen ist. Also man sieht, dass Menschen, die eh schon im Healthcare-Bereich unterwegs sind und dort auch investieren, so ein bisschen wieder die Sicherheit bekommen haben, okay, die Märkte stürzen jetzt nicht weiter ab, das Zinsniveau pendelt sich langsam so wieder ein bisschen ein und dass wieder Geschmack da ist. Und ich hoffe sehr, dass das in 2024 weitergehen wird und Strategen, europäische VCs, die nach Deutschland kommen, haben wir jetzt auch beobachtet, zum Beispiel Nina Capital, die haben jetzt viele Investitionen gemacht, General Catalyst hat gerade investiert in Europa. Also da geht schon noch was, aber es ist halt kein einfacher Weg.
Und eben auch sicherlich die Unsicherheit, die regulatorische Unsicherheit hat auch dazu beigetragen. Investoren mögen kein Risiko. Und solange die Gesetze eben noch nicht fertig sind, ist dieses Risiko natürlich deutlich größer und wird dann sicherlich auch nächstes Jahr dazu beitragen, wieder mehr Investmententscheidungen zu fördern, weil darin liegen ja auch unglaublich viele, viele Chancen, ja, an der Stelle. Und insofern, an der Stelle glaube ich noch einmal Aufruf, vor allen Dingen an die etablierten Akteure da draußen zu sagen, hey, es gibt auf der anderen Seite sehr viele ambitionierte Gründerteams, auch mit sehr, sehr guten Ideen und zum Beispiel guten Produkten, denen auch mehr eine Chance zu geben. Und dann sind wir wieder auch bei unserem Thema Kooperation und Ökosysteme. Ja. Und an der Stelle ist vielleicht ganz passend auch jetzt hier alle Zuschauer und Zuhörerinnen einmal zu fragen. Wir haben, wie angekündigt, ein Mentimeter vorbereitet. Wenn ihr ein Smartphone zur Hand habt, dann könnt ihr eigentlich einfach den QR-Code einscannen und eine Antwort geben oder ihr besucht die Website menti.com und gebt dann den oben eingeblendeten Code ein. Die 5160-4944 und könnt dort mal eure persönlichen Meinungen abgeben. Welche Themen, Projekte oder auch Personen haben euch in 2023 in der Telemedizin inspiriert? Was waren die Themen, die euch bewegt haben? Da haben wir gerade, glaube ich, schon gut andiskutiert und gebt doch da gerne mal eure Meinung dazu ab. QR-Code einscannen oder auf der Seite menti.com mit dem eingeblendeten Code. Dann mitmachen. Wir nutzen mal derweil die Zeit, werden hier die ersten Antworten dann einsprudeln werden, nochmal für eine weitere Diskussion. 21 war aus meiner Sicht auch sehr stark prägt rund um das ganze Thema Thematik, Neubesetzung der Geschäftsführung, also zu dem mehr, ne, da haben zum ersten Mal die Gerüchte die Runde gemacht, dass Markus Leitgeben nicht weitermachen kann. Das ist erstmal dementiert worden. Am Ende ist doch bestätigt worden. Ist eine Interimslösung in der Diskussion. Luisa, wie ist da dein Blick da drauf? Und ich stelle mir die Frage, können wir uns das in der jetzigen Phase, wo wir eigentlich Transformation anschieben müssen, können wir uns sowas überhaupt leisten, eine Organisation mit so viel Verantwortung, im Grunde genommen über Monate hinweg, in so ein Vakuum zu schicken?
Mhm. Ja, ich sehe das auch kritisch, muss ich sagen. Die Gematik soll sich ja in eine Digitalagentur verwandeln, soll unheimlich viele, unheimliche Verantwortung übernehmen eigentlich in der Zukunft und eine Rolle einnehmen, die sie heute nur zum Teil erfüllt. Und dafür braucht es, so wie in jedem Unternehmen, mit ambitionierten Visionen eine starke Führung. Und dass das Thema eigentlich noch nicht geklärt ist, ist meiner Meinung nach echt ein Signal, also eigentlich ein falsches Signal in den Markt. Und fragt man sich natürlich auch so, wieso klappt das nicht? Ja, und ich glaube, wir alle wünschen uns, dass da jetzt nachbesetzt wird, dauerhaft nachbesetzt wird, vielleicht auch mit einer weiblichen sozusagen Spitze, das wird mich natürlich total freuen. Ich sehe da auch Kandidatinnen, die das leisten könnten. Von daher drücke ich eigentlich fast schon so ein bisschen die Daumen, dass da jetzt in den nächsten Wochen, vielleicht zum Jahreswechsel, doch nochmal ein paar News kommen und wir alle dann aufatmen und sagen, okay, so geht's voran und das können wir jetzt auch alles wuppen, was wir uns vorgenommen haben in den nächsten Jahren mit der Gematik.
Ja. Ja, danke auch nochmal deine Meinung da drauf. Und jetzt sind die ersten Antworten auch schon da. Wir haben sie parallel hier auch mit eingeblendet. Erstes Thema Umsetzung KZG. Da denke ich mir gerade so, ach ja, das gibt's ja auch noch, ne? Also 22, glaube ich, so das Top-Thema. Ich glaube, 23 war auch so harter Reality-Check. Wie gesagt, gehen wir gleich nochmal drauf ein. Ich gucke hier nochmal so ein bisschen auf die anderen Themen. Anbieterübergreifende Patient Journeys, neue Versorgungsprozesse, hybride Versorgung, Gesundheitskiosk wird hier noch genannt. Möglichkeiten durch KI, ja, absolut, ja. Also das ganze Thema ChatGPT. Hype ist natürlich auch am Gesundheitswesen nicht vorbeigegangen. Können wir vielleicht auch gleich nochmal drauf schauen. Und als Leistungserbringer Umsetzungsstau, weil begrenzte Kapazitäten. Ne? Also ich glaube, da haben wir auch wieder den Connect mit dem KZG. Ich glaube, Möglichkeiten sind viele da, auch ja Verpflichtungen, Dinge zu tun. Und gleichzeitig haben wir sowohl in der Praxis als auch im Krankenhaus nur sehr begrenzte IT-Ressourcen. Da ist ja die Frage, wie kriegen wir das eigentlich hin, ne? Matthias, auch aus deiner Perspektive heraus, wie glaubst du, werden sich diese Themen vielleicht auch mit Blick schon auf 2024 weiterentwickeln?
Du sprichst es richtig an, begrenzte Ressourcen und digital so ein bisschen auch als Lösungsansatz, den mittlerweile so langsam alle akzeptiert haben. Gleichzeitig ist es aber so, dass all diese Veränderungsprozesse dahin Zeit brauchen und wir haben es ja gerade schon gehört, im Moment haben wir eher ein bisschen weniger Startup-Power, als wir noch vor ein paar Jahren hatten. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass sich gute Lösungen jetzt auch deutlich mehr zeigen, weil eben weniger passiert und dadurch vielleicht auch ein bisschen mehr Schlagkraft in die Richtung reinkommt. Tun müssen wir in jedem Fall was, weil wir werden keine andere Lösung haben, als dass wir zum einen auf hybride Lösungen setzen, damit in der Versorgung das Ganze einfacher wird und dass wir zum anderen auch ein bisschen stärker, und das ist ja auch so der Gedanke rund um OHA beispielsweise, auf Zusammenarbeit im Ökosystem setzen, damit wir gemeinsam mehr Schlagkraft entwickeln können und die Dinge schneller vorantreiben können und dann natürlich auch für Entlastung und bessere Versorgung im System sorgen.
Bei Kapazitätsengpässen sprichst du vor allen Dingen, glaube ich, das Thema an. Weniger Ärztinnen, weniger Pflegepersonal. Ja, also neben dem, dass wir mal auch in der IT natürlich Kapazitätsengpässe haben, haben wir sie tatsächlich auch auf der Versorgungsseite. Und dass Telemedizin da natürlich einen wesentlichen Beitrag bringen kann, um die Effizienz in der Versorgung zu erhöhen.
Ja, ich glaube, Jan, vielleicht noch ergänzend zu dem ganzen Thema KZG und generell Krankenhaus. Also der Fokus heute liegt ja eher auf dem Thema Telemedizin, aber natürlich darf man, wenn man auf das Jahr 2023 zurückschaut, eigentlich kann man das gar nicht übersehen, was im Krankenhausmarkt gerade los ist. Die Krankenhausreform, Krankenhaustransparenzgesetz, da ist einiges im Argen. Und da muss man wirklich sagen, dass uns auch nächstes Jahr da noch eine große Herausforderung bevorstehen. Wir werden ein Krankenhaussterben sehen. Wir werden über eine lange Zeit eine Mischphase gesehen, wo gewisse Krankenhäuser sich spezialisieren werden, manche nicht, manche werden sterben, manche nicht. Und ich glaube, da muss man sich wirklich auf was gefasst machen. Und wie du sagst, Telemedizin ist da ein Baustein, wie man auch durch diese schwierige Phase vielleicht navigieren kann und die sowieso schon komplett ausgelasteten und über Fachkräftemangel brauchen wir ja gar nicht sprechen, wie auf was wir da eigentlich zulaufen aktuell in den nächsten Jahren. Das werden wir gar nicht mehr anders lösen können.
Und gleichzeitig ist es so, es geht nicht nur darum, dass wir sozusagen mit Telemedizin die Dinge auffangen, sondern wir haben ja auch digitale Lösungen, die wir einsetzen können und gemeinschaftlich nutzen können. Früher war der Gedanke immer, naja, wenn irgendwas nicht funktioniert, dann bauen wir eine Plattform, kostet halt 2 Millionen, macht irgendein Konzern. Auch da kann man sich Ressourcen einsparen und damit sind auch die IT-Ressourcen gemeint. Denn wenn du bestehende Lösungen nimmst, stellst sie hintereinander und stellst dir eine neue Versorgungslösung bereit. Problem solved.
Also das ist sozusagen die Herausforderung, vor der ja viele stehen. Ne? Wie schaffen wir es, diese heutigen Insellösungen, zum Teil, weil Schnittstellenstandards nicht da sind, weil Datenstandards noch nicht vereinbart sind. Also wie schaffen wir es, diese Insellösungen eigentlich in Reihe zu schalten und damit dann eben auch individuelle Versorgungs- und auch Diagnostikpfade zu ermöglichen. Weil in der Nische ist die Technologie da, nur das Zusammenspiel untereinander funktioniert eben noch nicht. Und auch dort sind ja in den Digitalgesetzen auch schon erste sehr relevante Impulse zu sehen. Am Ende wird es wie immer an der Ausgestaltung dann ja liegen. Und da mache ich mir allerdings persönlich wenig Hoffnung, dass wir in den nächsten 5 bis 10 Jahren da wirklich signifikante Fortschritte leider machen werden. Und insofern auf da ja immer auch mein Appell auch an alle Hersteller von Software, das ist auch eine Eigenverantwortung und auch im eigenen Interesse, eigentlich Kooperationen einzugehen, zusammenzuarbeiten, offene Schnittstellen anzubieten, weil am Ende stärkt das eigene Geschäftsmodell und sorgt einfach für deutlich mehr Nachhaltigkeit und gleichzeitig hat man da auch als Anbieter aus meiner Sicht eine gesellschaftliche Verantwortung, der man da gerecht werden muss, wenn man sagt, ich biete Software oder Technologie für die Versorgung an. Jetzt sind hier noch, danke Thomas und viele Grüße gehen raus, noch weitere Kommentare reingekommen. Ich würde mal hier einen direkt mit einblenden. Telemedizin ist nicht wirklich in Schwung gekommen. Die 30%-Grenze ist immer noch da. Teledoktor von der Barmer scheint ein Erfolg zu sein. Und mit der Beteiligung von Demagnostik. Thematik scheint in die richtige Richtung zu gehen. Ist sie das, was wir für die Beschleunigung der Telemedizin brauchen? Mehr kann ich jetzt hier leider nicht einblenden, aber ich glaube, es waren schon ein paar gute Impulse und Fragen mit dabei. Also ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass die Telemedizin in 23 mit Blick, ich sag mal, auf die Fernbehandlung noch nicht so richtig in Schwung gekommen ist. Das liegt vor allen Dingen an der 30%-Regelung. Das liegt an einer nicht attraktiven Vergütung für die Vertragsärzte. Das liegt aber auch an einem fehlenden E-Rezept und an einer fehlenden EPA, ja, also die Enabler für die Telemedizin haben wir noch nicht da. Können wir gleich nochmal mit Blick nach vorne 24 sprechen. Mich auch interessieren, wie eure Meinung darauf ist. Ich glaube, Kassen, vor allen Dingen die Barmer, die marschiert da richtig voran mit einem guten Produkt. Ist da wirklich ja als First Mover unterwegs. Also das ist auch was wir so aus dem Markt bestätigen können. Und ja, ich glaube auch, Richtung der Gematik stimmt. Die Frage ist nur, kommt es jetzt zu einem Strömungsabriss an der Stelle? Ja, also zum einen das Thema Geschäftsführung und Nachfolge ungeklärt und auf der anderen Seite das Thema Verstaatlichung. Also es sind ja schon zwei ganz, ganz wesentliche Effekte, die da einzahlen. Ne? Also auch mit Blick auf die Mitarbeiterin dort, ja, also unglaublich viel Unsicherheit damit verbunden. Und dann die Frage, gebe ich da richtig Vollgas? Obwohl ich nicht weiß, wie es nächstes Jahr weitergeht. Also das schwingt da, glaube ich, aus meiner Sicht schon mit bei den Themen. Und ja, wir ein paar Punkte haben wir gerade angesprochen und dann würden wir eigentlich auch gerne mal zum nächsten Mentimeter kommen.
Ja, beziehungsweise Jan, ich könnte noch eine Kleinigkeit einbringen. Wenn passt gerade super zum Thema und jetzt haben wir die Barmer gerade gehört und da kann ich vielleicht ein kleines, noch fast Geheimnis erzählen. Darf's aber erzählen. Und zwar die Barmer wird sich auch in der Pflege mit Telemedizin noch ein bisschen stärker aufstellen. Die wollen jetzt zum 1.1. folgenden Jahres in Pflegeheim auch mit Telemedizin eingehen, um dann eben das Thema Krankentransporte und Notfall auch besser zu regeln.
Ja.
Also die gehen wirklich als First Mover in sehr viele Projekte rein.
Ja. Pflege ist tatsächlich sicher einer der Segmente. Also mal, wenn wir schon über den Status der Digitalisierung sprechen, dann sind wir im deutschen Gesundheitswesen generell nicht vorne dabei. Die Pflege ist dann, kommt da auf Schlusslicht. Muss man fast leider sagen. Gleichzeitig steht uns ja eine echte Pflegewelle, ich sag mal, bevor. Also in den nächsten 10 Jahren wird sich die Anzahl der pflegebedürftigen Menschen mehr als verdoppeln. Also auch dort haben wir gesellschaftlich riesen Herausforderungen vor der Brust und umso schöner zu sehen, dass wir jetzt auch da aber mittlerweile etablierte Lösungen haben und auch ja die gesetzlichen Rahmenbedingungen sich positiv verändern in Richtung Telepflege und Co. Und nachdem wir ja eben eher generisch gefragt haben, wollen wir in der nächsten Frage, man sieht es jetzt hier ein bisschen schlechter am Screen, nochmal ein bisschen tiefer reingehen und sagen, also wo liegt das größte Potenzial in der Telemedizin? Ist es Online-Terminbuchung? Ist es die Videosprechstunde? Ist es der TI-Messenger oder ist es die EPA? Anderswo oder sind halt andere gemeint? Kann man sicherlich das E-Rezept noch mit verordnen. Und ich glaube, schlussendlich kann man vielleicht auch sogar festhalten, die Kombination aus allen macht wahrscheinlich, ne? Also es ist jetzt gar nicht so ein Thema, sondern eher die Kombination. Und ich glaube, das sehen wir auch gerade an der Diskussion der letzten halben Stunde, also wie vielfältig das Thema Telemedizin ist. Luisa, vielleicht abschließend mit Blick auf den Jahresrückblick, gibt es was dir besonders positiv in Erinnerung geblieben ist? Also wir haben jetzt ja viel über Dinge auch gesprochen, die nicht so gut funktioniert haben, wo wir eigentlich hinter den Erwartungen geblieben sind, aber gibt es so echte Highlights für dich?
Ja, natürlich. Ich glaube, es gibt viele, viele kleine Highlights, auch viele kleine Erfolge, die Gründer feiern. Wir haben auch einige Finanzierungsrunden gesehen, die durchgegangen sind dieses Jahr, wo wir sagen können, wow, die sind jetzt nicht abgewandert, die haben das Geld nach Hause geholt, die gehen jetzt die nächste große Welle an. Von daher, ja, also da gibt's unheimlich viele gute Gespräche geführt, auf vielen Events gewesen. Und was ich glaube, das ist das Beste, was eigentlich dieses Jahr passiert ist. Wir haben alle nicht aufgegeben, obwohl es so unheimlich schwierig ist.
Ja, Matthias, aus deiner Sicht, ja, 2023 kurz zusammengefasst.
Sehr guter Punkt von Luisa. Ich sehe es auch so. Es gibt einfach viele, die bleiben dran, die machen ihr Ding und setzen sich auch durch. Und ich merke auch sehr stark, und das ist vielleicht so mein wirkliches Highlight, dass sich die Leute mehr zusammen. Gesundheitswesen war ganz viel in Silos und keiner redet mit dem anderen und alles ist ganz geheim. Und mittlerweile merkt man halt schon, die Unternehmen finden mehr zueinander. Es wird sich mehr ausgetauscht, es wird sich mehr zusammengetan. Man hat auch den Mut, Projekte miteinander zu machen, selbst wenn man vielleicht sogar auf den ersten Blick Wettbewerber ist. Und das finde ich richtig stark. Das geht in die richtige Richtung.
Vielleicht noch eine Sache, die ich wirklich cool finde, was dieses Jahr passiert ist, und ich weiß, das ist ein totales Buzzword, das Thema KI und Sprachmodelle. Aber ich muss sagen, es ist jetzt mal so eine Blase geplatzt und die wird über die nächsten Jahre, wird die unheimlich viel anstoßen, auch wenn das heute noch nicht spürbar im Gesundheitswesen ist. Das wird nicht lange dauern, das wird so rasant passieren. Und da werden wir sicherlich gleich auch nochmal im Ausblick ins neue Jahr drüber sprechen, aber einfach zu erkennen, was da möglich ist und wie wir auch Menschen entlasten können, wie manche vielleicht denken, ersetzen können. Aber eigentlich ist es eine absolute Entlastung, was so Sprachmodelle da bieten können heute schon.
Ja, es ist ja häufig so, dass die Menschen dazu tendieren, es kurzfristig zu überschätzen, ja, neue Technologien langfristig aber deutlich zu unterschätzen. Und ich glaube, das haben wir sehr gut auch an den verschiedenen Diskussionen in diesem Jahr gemerkt. Und wenn man zum Beispiel anschaut, was Microsoft mit Nuance macht. Ja, also auf die sind ja heute schon in 30-40% der Krankenhäuser damit aktiv. Also es ist ja nicht so, dass das Science Fiction ist, sondern das ist heute schon in der Praxis. Und insbesondere da wird es sicherlich auch im nächsten Jahr deutlich mehr Kooperationen dann geben, um auch weitere Anwendungen entsprechend miteinander zu verknüpfen. Und ja, also ist, glaube ich, eine gute Überleitung. Wir wollten Bilanz ziehen für 23. Ich glaube, da sind wir einmal wirklich quer durch den Gemüsegarten quasi gelaufen und haben echte Spotlight setzen können. 24. Kommt jetzt der Durchbruch für die Telemedizin, Luisa?
Ja, der Durchbruch, da haben wir schon häufiger drüber gesprochen, ob er jetzt kommt, gefühlt jedes Jahr von Neuem. Also, wir sind ja hier alle in einem Marathon und laufen uns die Füße wund. Und ich glaube, der Durchbruch, der kommt so unterschwellig irgendwie, dass wir es wahrscheinlich alle gar nicht richtig merken, dass er kommt. Aber ich muss schon sagen, ich glaube, das neue Jahr hält unheimlich viele Potenziale. Gerade eben die Begrenzung fällt weg, haben wir schon diskutiert. Das ganze Thema assistierte Telemedizin, unheimlich spannend. Telepharmazie, Telepflege. Ich glaube, da werden wir kreativ werden. Die Gesetze werden die Basis dafür legen. Die EPA wird in die Nutzung kommen. Das E-Rezept wird in die Nutzung kommen. Also ich glaube, da werden wir einen Ruck spüren. Und gleichzeitig wird sich aber auch da nicht alles von heute auf morgen wandeln. Ich glaube, das wird dauern. Und du hast vorhin schon gesagt, mit der Umsetzung der Gesetze 5 bis 10 Jahre. Das ist nun mal leider der Zeitraum, auf den wir hier schauen. Ich glaube, 10 Jahre, da wird sich vieles verändert haben. Aber so die nächsten 1, 2, 3 Jahre, die werden zeigen, wie schnell und wie gut wir da vorankommen. Und ich glaube, da wird auch nächstes Jahr wieder extrem wegweisend sein. Und je mehr Pilotprojekte wir gestartet kriegen, je mehr auf der Markt da voranschreitet und dem Gesetzgeber zeigt, hier, wir machen das schon, guck mal, lass uns das doch jetzt mal auf eine Bundesebene bringen oder lass uns das doch jetzt mal noch mit dem nächstgrößeren Träger umsetzen, desto besser.
Mhm. Gleichzeitig haben wir die Herausforderung, dass der GBA heute das Instrument ist, um Innovation in die Regelversorgung zu kriegen. Ich habe gefühlt 2 Jahre Antragsprozess, ich habe 2 Jahre Projektlaufzeit. Also more or less sind wir irgendwo so zwischen einem Zeitraum von 3 und 5 Jahren, ja. Also ich glaube, ohne eine Reformierung auch des GBAs wird es einfach so lange dauern, wie es dauert. Ja, weil dann schlussendlich, Technologie ist heute schon da, das Know-how und auch die Bereitschaft ist heute schon da. Woran es eben ganz häufig scheitert, ist eben die Vergütung an der Stelle. Ja, und das ist eben was, wo schlussendlich eben vor allen Dingen die Selbstverwaltung ja gefragt ist, wo sicherlich der Gesetzgeber mal den Rahmen geben kann, aber am Ende ist die Selbstverwaltung gefragt. Und das jetzt müsste man an der Stelle schon mal sagen kann, so mein Wunsch für 24, die Themen jetzt wirklich mal ernsthaft mit anzugehen. Und Matthias, an gleiche Frage wie an Luisa auch an dich. Was glaubst du? 24, Durchbruch der Telemedizin?
DGG, soweit ich weiß, frühestens Februar 24, was ja schon ziemlich früh im Jahr wäre. Da kann also sozusagen danach sehr viel passieren. Ergänzend zu den Punkten von Luisa, glaube ich, dass strukturierte Versorgungsprozesse ein Riesenthema werden in 2024. Auch mit Blick darauf, dass das DGG ja sagt, eventuell bekommen Leistungserbringer, wenn sie denn wirklich Tools nutzen in einem strukturierten Versorgungsprozess, der am Ende auch mit allen neuen Tools interoperabel angebunden ist, eventuell sogar mehr Vergütung. Und da kommen wir genau an dieses Thema. Was macht solche Prozesse für alle Stakeholder interessant? Und wo kommt das Geld in 2024 her? Und das könnte so ein kleiner Ansatzpunkt sein, wo es da hingehen kann. Gleichzeitig glaube ich auch, gerade weil halt, und jetzt gehe ich mal nochmal auf die Leistungserbringerseite, weil die Prozesse sehr viele sind und weil die Ressourcen sehr klein sind, könnte ich mir schon auch vorstellen, dass KI-Lösungen, zumindest wenn sie on-premise sind, sich auch ein bisschen durchsetzen nächstes Jahr. Und da muss man sich vielleicht so ein bisschen fragen, was kann denn die KI gut oder wirklich besser als alle Lösungen, die wir heute schon haben? Und die eine Geschichte ist, wir haben beispielsweise eine übergeordnete Semantik in der KI und deswegen ist in der Kommunikation zwischen verschiedenen Personengruppen extrem gut geeignet. Also wenn es jetzt beispielsweise darum geht, Arzt, Patient, ja, oder eventuell da auch von der einen Spezialisierung zur anderen Spezialisierung, da kann so ein Tool helfen, gut zu übersetzen. Und zum anderen geht es auch darum, dass sich gerade immer mehr neue Startups auftun, die zeigen, dass man auch on-premise installiert Prozesse komplett automatisieren kann mit KI. Könnte ich mir gut vorstellen, dass viele so Doppelerfassungen, die die Ärzte heute machen müssen und mehrere Windows, die immer gleichzeitig offen sind, Browserfenster und Anwendungsfenster, dass da eventuell auch Daten automatisiert vom einen ins andere Fenster wandern und dadurch sehr viele Zeiten eingespart werden.
Wenn die jeweiligen Primärsysteme es zulassen und vor allen Dingen, wenn wir die Akzeptanz auf der Nutzerseite haben. Ne? Also das höre ich jetzt ganz häufig eben auch aus der Praxis. Also die sagen ja alle, also die wenigsten sagen ja, nee, ich möchte sozusagen nicht modern und digital arbeiten, aber es muss mir eben Nutzen bringen. Und heute habe ich vor allen Dingen durch alles, was die Gematik induziert wird, erstmal mehr Aufwand, weil es eben nicht gut funktioniert, weil es mehr Klick bedeutet. Und ich glaube, das ist am Ende so der Casus Knaxus. Ja, Technologie ist da, aber wie schaffen wir es eigentlich bei den Menschen, die da jeden Tag draußen in der Praxis oder im Krankenhaus arbeiten, da wirklich auch die Mehrwerte zu generieren, dass sie da ankommen? Weil schlussendlich ist es alles ein Transformationsprozess. Ja, also die Software alleine hilft mir nicht. Ich muss auch die nachgelagerten Prozesse digitalisieren. Also wir haben da sehr vielfältige Erfahrungen gemacht bei der Einführung der Videosprechstunde. Und es bringt eben nichts, tolle Software zu haben, sondern ich muss meine ganzen Praxisabläufe verändern. Und ich glaube, das ist etwas, was sehr häufig unterschätzt wird. Ja, weil Mediziner sind eben Mediziner. Es spielt in ihrer Ausbildung, es spielt im Studium, egal ob MFA oder Facharzt, überhaupt gar keine Rolle. Und auch da sind wir an der Stelle, glaube ich, auch wieder als Gesellschaft und auch als Softwarehersteller gefragt, entsprechend das mitzuliefern. Ja, und zwar nicht als zusätzliches Geschäftsmodell, sondern wirklich zum Selbstzweck heraus, dass am Ende die Software auch so gut ist und Mehrwerte schafft, dass sie genutzt wird. Und habe ich aus ganz vielen Gesprächen auch aus 23 mitgenommen an der Stelle. Und
vielleicht noch ein Satz on top, weil es einfach spannend ist in der Diskussion. Und zwar die neuen Tools, die sich da auftun, die laufen sozusagen in der Benutzeroberfläche. Das heißt, die müssen gar keine Anbindung an die Primärsysteme haben und können trotzdem solche Dinge machen. Deswegen habe ich es angesprochen.
Ja, spannend. Also freue ich mich auch dann vielleicht mal in einem der nächsten All About Telemedizin-Folgen mehr darüber zu berichten. Und abschließend, wir haben auch viel über Politik gerade gesprochen, die den Rahmen setzen. Welchen Wunsch habt ihr an Politik oder auch Entscheidungen, um Telemedizin voranzubringen? Also was muss ich verändern? Hier gerne nochmal parallel eure Anmerkungen und Ideen mit da rein. Und ja, dann kommen wir, glaube ich, parallel auch schon langsam hier zur letzten Phase der heutigen Folge. Nutzt gerne auch nochmal die Kommentarfunktion bei LinkedIn, um eure auch Fragen zu stellen an Luisa oder an Matthias, sofern es welche gibt. Und ansonsten würde ich, Luisa, gerne auch nochmal die Möglichkeit nutzen, mit dir quasi die bisherige Session abzurunden. Und aber Telemedizin ist ja sehr vielfältig. Ja, also es ist eben nicht nur die Videosprechstunde und das E-Rezept, sondern die Telemedizin bietet eigentlich in allen medizinischen Fachrichtungen gibt es Anwendungsfelder. Wir haben auch gerade über Pflege und Apotheke gesprochen. Welches Segment wird aus deiner Sicht im nächsten Jahr den größten Zug kriegen? Also mal in Sektoren jetzt gedacht, ja. Also welcher Sektor wird da in 24 im Fokus stehen aus deiner Sicht?
Ich glaube, dass sie in mehreren Sektoren einen Ruck erleben werden oder weiterhin einen Ruck erleben werden. Ich glaube, Krankenhaussektor auch weiterhin. Da wird unheimlich viel passieren. Die ganzen Patientenportale sollten jetzt mal so langsam in die Umsetzung kommen. Spätestens nächstes Jahr werden die in die Umsetzung kommen. Und da ist natürlich Datenaustausch und Telemedizin auch ein Riesenthema. Pflege sehe ich absolut. Da wird einiges passieren, aber auch im ambulanten Sektor. Ich glaube, der ambulante Sektor, auch das Thema the next generation of Access Management System. Da wissen wir, da gibt es ja auch den einen oder anderen Player, der sich da platziert. Aber das ist ja eigentlich schon noch so ein Markt, wo ich das Gefühl habe, da sind wir noch nicht so richtig angekommen mit dem Transformationsgeschehen und da wird noch was passieren. Apotheken würde ich mir wünschen, dass da viel passiert. Let's see. Aber ich glaube, Pflege und Krankenhaus sind die, wo wir auf jeden Fall einiges sehen werden.
Ja, beim KZG ist ja die Frist jetzt auch in diesem Jahr, ja, mein Jahr verlängert worden. Ursprünglich war die Deadline bei Ende 24, jetzt ist sie bei Ende 25. Für die Muss-Kriterien gibt es Pönalen. Luisa, dein Gesellschafter bei Brainwave, ihr habt ja auch eine Klinikkette sozusagen im Portfolio. Das heißt, du bist da ja auch ganz wichtig dran an diesen Themen. Patientenportal ist mal das prominenteste Beispiel aus dem KZG. Am Ende gibt es ja mehrere Fördertatbestände. Und ich glaube, es haben 1600 Krankenhäuser haben für das Patientenportal Fördermittel beantragt. Ausschreibungen draußen sind, glaube ich, jetzt gerade mal so 500, 600, also was dementsprechend heißen würde. Allein nächstes Jahr kommen noch 1000 Ausschreibungen raus. Bestätigt, glaube ich, das, was du sagst, ne, das wird sozusagen ganz, ganz heiß werden im KZG-Kontext an der Stelle.
Die Frage ist eigentlich viel mehr, welcher Anbieter wird das dann überhaupt noch stemmen können? Weil wir wissen, dass die KIT-Anbieter am Limit sind, wir wissen, dass die MDocs dieser Welt am Limit sind mit Umsätzen. Und ich glaube, da könnte es vielleicht auch nochmal ein Window of Opportunity geben für neue Konsortien, die sich da zusammenschließen und vielleicht dann doch noch ein paar Aufträge an Land ziehen können. Also ich glaube, da ist noch einiges los in dem Markt.
Ja. Matthias, auch da die Frage nochmal an dich. Du bist ja über deine Communities auch in unterschiedlichen Sektoren tätig, hast auch immer mal wieder Touchpoints zu Pharma. Darüber haben wir heute gar nicht gesprochen. Ja, also auch Pharma geht ja mittlerweile sehr stark in Richtung Digital Health, auch Telemedizin. Für mich das prominenteste Beispiel auch aus diesem Jahr die Kooperation von Cell-Therapy und Pfizer mit der DiGA. Also DiGA ist, glaube ich, so der relevante Andockpunkt gerade von Pharma. Auch in dem Bereich, wo wird für dich in 24 vor allem die Musik spielen?
Ich sehe tatsächlich die größten Felder genau wie Luisa. Ich glaube auch, dass vor allem in Krankenhauskliniken und aber auch im Pflegebereich was passieren muss. Da muss einfach sich was verändern. Ich glaube auch, dass ich weiß noch nicht, ob das schon nächstes Jahr passiert, aber dass auch mehr in Richtung häusliche Pflege und Versorgung gehen muss und auch wird. Und mit DiGA haben wir auch ein Thema angesprochen, bei dem ich glaube, auch mit den Änderungen, die jetzt das DGG mit sich bringt, da könnte sich auch ein bisschen was tun. Und da könnten nochmal komplexere und aber auch innovativere Modelle nochmal an den Start.
Ich glaube, für die DiGA bräuchten wir nochmal eine ganz neue Session, ha?
Ja, ich glaube auch, das ist ein guter Impuls an der Stelle. Luisa, du bist heute, glaube ich, auch auf einem Event in Berlin, wo sich ganz viel um DTX dreht. Und also sehe ich genauso. DiGA haben mit den neuen regulatorischen Rahmenbedingungen ganz neue Möglichkeiten, neue Anforderungen auf der einen Seite, aber auch neue Möglichkeiten. Ja, bisher war es ja sehr gekapseltes System. Jetzt sprechen wir mehr über Blended Care Ansätze, Vernetzung mit der EPA, Vernetzung mit der Videosprechstunde. All das bringt neue Chancen, aber auch neue Herausforderungen mit sich. Ja, also aus meinen Gesprächen mit DiGA-Herstellern weiß ich, die sind dann mal froh, dass sie jetzt ihre Zulassung haben und die mal ihr Kerngeschäft jetzt hinkriegen. Und jetzt auf einmal Anbindungsthemen und Vernetzung, das sind dann ganz neue Herausforderungen. Und an der Stelle kommen wir vielleicht dann wieder zu den Communities, ja, wo man sich eben vernetzen kann, austauschen kann, um genau an diesen Herausforderungen gemeinsam zu erarbeiten, Synergien an der Stelle zu schaffen für integrierte Versorgungsprozesse.
Mhm. Vielleicht Stichwort DiGA, was ich wirklich fast schon ein bisschen frech finde, ist dieser Versuch, die DiGA als Value-Based Healthcare Versuchskaninchen zu nutzen. Wirklich, muss ich sagen, finde ich einfach nur frech. Es gibt so viele Ansatzpunkte, wo man das bringen könnte. Und das jetzt irgendwie an der DiGA auszuprobieren, die schon genug zu kämpfen hat im Markt, würde ich mir wünschen, dass da noch was passiert im Gesetz.
Ja. Ja, also hier war noch eine Frage aus dem Publikum, Matthias, an dich. Also ich glaube, dieses KI-Tool, von dem du sprichst, was Daten zwischen Browserfenstern von A nach B transportiert, das hat hier großes Interesse ausgelöst. Also vielleicht könnt ihr das ja noch, ich weiß nicht, ob du offen drüber sprechen kannst oder möchtest, ansonsten könnt ihr das ja vielleicht nochmal bilateral miteinander austauschen.
Machen wir so.
Und dann kommen wir ja eigentlich auch schon zum Ende von Folge Nummer 2. Ich glaube, was am Ende bleibt, ist ein sehr bewegendes Jahr 2023 liegt hinter uns. Nicht nur im Bereich der Telemedizin, aber auch. Und 24 wird spannend. Ich sag's meinem Team jedes Jahr. Nächstes Jahr wird richtig relevant und richtig spannend werden. Ja, ich glaube, für 24 gilt aber vielleicht noch ein bisschen mehr als in den letzten Jahren. Es ist eine Aufbruchsstimmung zu erleben. Also ich glaube, die bis heute durchgehalten haben, die haben überzeugende Lösungen, die haben die richtigen Partnerschaften, die werden auch in 24 gut aufgestellt sein. Insofern vielen Dank an dich, Luisa, vielen Dank auch an dich, Matthias, für die sehr spannende und auch ja zum Teil etwas kontroverse Diskussion. Vielen Dank an alle Zuschauerinnen und Zuhörerinnen und wir wünschen eine schöne verbleibende Advents- und auch Weihnachtszeit. Bleibt gesund und alles Gute. Bis bald.
Danke euch.
Danke. Bis dann.